Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Im altehrwürdigen Kloster Loccum dürfen künftig auch Frauen die Macht übernehmen. Und das nach Jahrhunderten der religiösen Männerherrschaft. Wie das kam und was es bedeutet, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen eine einflussreiche islamische Gelehrte aus dem 13. Jahrhundert vor, die für viele Muslime bis heute spirituelles Vorbild ist. Und dann haben wir noch eine Glosse für Sie. Es geht um Sahneschlagen, Körperverletzung, die 10 Gebote und infantile Konfirmanden. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das Kloster Loccum in Niedersachsen, gelegen zwischen Weser und Steinhuder Meer, wurde im Jahr 1163 von Zisterziensermönchen gegründet. Nach der Reformation rund um das Jahr 1600 wurde das Kloster evangelisch. Heute ist es ein wichtiges spirituelles Zentrum der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der größten protestantischen Landeskirche in Deutschland. Mönche gibt es in Loccum schon lange nicht mehr. Seit mehr als 200 Jahren dient das Kloster als Predigerseminar für Pastoren und Pastorinnen. Chef des Klosters ist der Abt, der auch den 14-köpfigen Konvent leitet, zu dem Theologen und Juristen gehören. Das alles war in Loccum bisher reine Männersache. Doch nun hat das Kloster seine Verfassung geändert. Künftig können auch Frauen in den Konvent berufen und Äbtissin werden. Mechthild Klein berichtet.
. 857 Jahre war das Kloster Loccum in Niedersachsen den Männern vorbehalten. Im spätromanischen Stil erbaut, gehörte es in die Tradition der Zisterzienser. Dann, nach der Reformation im 16. Jahrhundert, sind die Klöster evangelisch geworden. Und damit entfielen auch die Regeln für das Mönchtum für diese Bruderschaft, die heute aus leitenden Geistlichen der Landeskirche besteht. Dass sich das Klosterkonvent Loccum und auch das Kloster Amelungsborn nun für Frauen öffnet, ist ein Novum in der evangelischen Kirche.
Wir machen ja in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch bei uns in der Kirche die Erfahrung, dass wir richtig gut und stark sind, wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten. Frauen bringen gerade in den kirchlichen Dienst nochmal ganz eigene Kompetenzen und Fähigkeiten mit. Das sehen wir im Pfarramt, das sehen wir aber auch in den Leitungsämtern.
Sagt Arend de Vries, Prior im Klosterkonvent Loccum und geistlicher Vizepräsident des Landeskirchenamtes Hannover.
Und von daher spricht, außer dass es die Tradition gibt eines alten Männerklosters, spricht überhaupt nichts dagegen, dass zukünftig in diesem Konvent auch Frauen und Männer gemeinsam miteinander Verantwortung für das Kloster tragen.
Das Kloster Loccum ist der evangelisch-lutherischen Kirche Hannovers als Körperschaft zugeordnet. Hier wurden lange Zeit Pastorinnen und Pastoren ausgebildet. Aber auch als Tagungsort für Diskussionen der Landeskirche mit Politik und Gesellschaft ist Loccum bekannt. Eine Residenzpflicht gibt es für die 14 Konventsmitglieder nicht, aber die Pastoren und leitenden Geistlichen tauschen sich regelmäßig über die Zukunft der Kirche und des Klosters aus. Und jetzt wollen die Männer nicht mehr unter sich bleiben.
Ja, geht es auch um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Aber unser eigentliches Motiv ist, dass wir denken, dass Frauen in die Gestaltung des Klosterlebens und auch das, was wir für die kirchliche und die gesellschaftliche Landschaft als Kloster darstellen, einfach besser aufgestellt sind, wenn Frauen und Männer gemeinsam da sind.
Über die Öffnung der beiden Konvente für Frauen gingen lange Diskussionen vorweg. 20 Jahre stritten die männlichen Konventualen im Kloster darüber. Jetzt haben sie für die Frauen gestimmt, sagt Arend de Vries. Dabei wurden die Männer auch schon mal von der Realität ihrer eigenen Kirche eingeholt.
Richtig. Kritisch wurde die Frage, als die Hannoversche Landeskirche das erste Mal eine Frau als Landesbischöfin hatte. Denn es war bislang Tradition gewesen, dass der Landesbischof immer Mitglied im Konvent und in der Regel auch Abt war.
Die Konvente fanden damals eine Sonderregelung für die Landesbischöfin Margot Kessmann, die im Jahr 1999 gewählt wurde. Aber inzwischen scheinen die Zweifel gegenüber den weiblichen Amtsträgern abgearbeitet. Die Entscheidungen der Konvente seien einstimmig, sagte Fries. Frauen könnten ab sofort berufen werden. Damit könnten sie auch Äbtissin oder Priorin in gemischten Klosterkonventen in Loccum und Amelungsborn werden. In der evangelisch-lutherischen Kirche ist es eigentlich unumstritten,
dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und in gleicher Weise zum Bilde Gottes geschaffen sind und natürlich auch überall mitwirken,
sagt Christine Bergmann, Leiterin des Referats für Chancengerechtigkeit der EKD.
Aber es gibt natürlich große geschlechtsspezifische Unterschiede auch noch in der Kirche und natürlich auch Gleichstellungsdefizite.
Gleichstellungsdefizite, und zwar was die Leitungsebenen angeht. Bei den evangelischen Theologinnen seien 35% im aktiven Dienst. Noch viel kleiner sei der Frauenanteil auf der mittleren Leitungsebene der Kirche, sagt die Sozialwissenschaftlerin.
Das sind die Superintendentinnen, Superintendenten, Pröpste heißen sie in manchen Landeskirchen, sind es nur 20%. Und auf der allerobersten Ebene, also wenn Sie auf das bischöfliche Amt in den Landeskirchen gucken, haben wir von 20 Landeskirchen 3, die von einer Frau geleitet werden. Das ist dann ein Anteil von 15%.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Von Seilschaften spricht heute keiner mehr. Aber irgendwie scheint es noch in vielen Köpfen verankert zu sein, dass Männer eher als Frauen Leitungsarbeiten zugetraut werden und sich Frauen auch selbst weniger zutrauen. Frauen seien zuständig für die Sorgearbeit, die in den Ehrenämtern der Kirchen meist auch unbezahlt und weniger wertgeschätzt sei, sagt Christine Bergmann.
Natürlich sind Frauen berufstätig, aber dann doch eben in geringerem Umfang als die Männer. Diese alten Bilder wirken ja noch nach, dass die Männer vor allen Dingen für die Erwerbstätigkeit und vor allen Dingen für die Sicherung des Familieneinkommens zuständig sind.
Die evangelische Kirche hat da noch einen längeren Weg vor sich, Frauen den Weg in Leitungsgremien auf allen Ebenen zu ermöglichen. Die EKD entwickelte nun ein Reißverschlussverfahren, damit Frauen auch in höhere Positionen kommen. Doch manchmal weht den Gleichstellungsbeauftragten in der evangelischen Kirche in Deutschland auch ein harter Wind aus den eigenen Reihen entgegen.
Ja, da gibt es andere Geschlechter- und Rollenbilder und die machen sich eben sehr häufig daran fest, dass im Grunde die Bibel an manchen Stellen ganz wörtlich genommen wird.
Die Rede ist von konservativen und evangelikalen Christen in den Landeskirchen, die in Fragen der Gleichberechtigung nicht genauso mitgehen. Die Sozialwissenschaftlerin fürchtet sogar darum, dass Errungenschaften der Gleichberechtigung in Zukunft auch zurückgedreht werden könnten.
Das ist eine schwierige Debatte und sie ist auch deshalb schwierig, weil da auch die gleichen Positionen im Moment von rechtspopulistischen Kräften in Deutschland vertreten werden, die sich ganz ausdrücklich gegen Gleichstellung von Frauen und Männern, im Grunde gegen Gleichstellungspolitik, gegen Gleichstellungsbeauftragte und alle diese Fragen äußern. Und da gibt es natürlich dann eine gewisse Übereinstimmung, die uns auch Sorgen macht.
Bergmann sieht Parallelen in der Geschichte der Frauenbeteiligung, als das Wahlrecht für Frauen vor gut 100 Jahren eingeführt wurde. Das wollten die engagierten Frauen damals auch in ihrer Kirche sehen.
Vor 100 Jahren. Da war die gleiche Debatte und die Kommentare, die man heute nachlesen kann, sind die gleichen oder sehr ähnlich mit dem, was uns heute eben von rechtspopulistischer Warte entgegenschlägt. Da wird halt eben gesagt, Frauen und Männer sind nun mal unterschiedlich und haben andere Aufgaben und deshalb wäre das ja keine Zurücksetzung der Frauen, wenn sie nun nicht wählen dürfen, aber eben nicht bestimmungsgemäß.
Das kirchliche Stimmrecht habe schon immer eine wichtige Rolle gespielt, sagt Bergmann. Vor 100 Jahren waren die Frauen aus den kirchlichen Leitungsämtern ausgeschlossen, obwohl Kirche der Ort war, an dem sie zahlenmäßig am meisten vertreten waren. Die Kirche wurde hauptsächlich von Frauen getragen und wird es bis heute. Heute liegt der Frauenanteil in den Landessynoden bei rund 40%. Das sei ganz beachtlich.
Wir wissen ja immer, dass es bei der Gleichstellung auch wieder Rückschritte geben kann. Das ist keine Einbahnstraße, das erleben wir sehr deutlich. Und in der Gesellschaft sehen wir das erste Mal, dass es da jetzt tatsächlich auch einen massiven Gegenwind gibt gegen Gleichstellungsfragen, die auf die politische Agenda gehoben werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir an der Stelle jetzt tatsächlich auch klar sind und dass wir an der Stelle aufmerksam bleiben, dass wir das, was wir da jetzt erreicht haben in der Geschichte der Bundesrepublik und auch eben in der evangelischen Kirche, dass wir das sorgsam hüten und auch weiter voranbringen.
Die beiden evangelischen Klosterkonvente Loccum und Amelungsborn zumindest können mit der Satzungsänderung jetzt Frauen in ihre geistliche Gemeinschaft berufen, auch für die Leitung. Jetzt, wo die Aufgaben immer kniffliger werden in der Landeskirche, wo die Gemeindekirchen sich leeren, ist das Mitdenken der Frauen gefragt. Auf ihre Kompetenz will man nicht mehr verzichten. Und aus der Bruderschaft im Konvent wird eine Geschwisterschaft.
Das geschichtsträchtige Kloster Loccum hat sich für Gleichberechtigung entschieden, Mechthild Klein berichtete. Wenn wir hier bei Tag für Tag über Frauen im Islam sprechen, dann geht es oft um Unterdrückung. Wir berichten häufig über muslimische Mädchen und Frauen hierzulande und anderswo auf der Welt, die sich gegen ihren Willen verschleiern müssen, die sich ihre Ehemänner nicht aussuchen dürfen, die von Schulbildung und Schwimmunterricht abgehalten werden, die nicht gleichberechtigt sind und das tun müssen, was ihnen Väter, Brüder oder Ehemänner vorschreiben. Ein Blick in die Geschichte aber zeigt, dass es im Islam starke und einflussreiche Frauen gab. Aisha Manubia war so eine. Sie lebte im 13. Jahrhundert in Tunesien, war Imamin, Gelehrte, Anführerin. Dass sie sich dem Sufismus zugehörig fühlte, also der mystischen und eher liberalen Strömung im Islam, dürfte dabei kein Zufall sein. Levent Aktoprak hat sich auf die Suche gemacht nach Spuren dieser besonderen islamischen Gelehrten.
Aisha al-Manubiya, sie hat es abgelehnt, mit einem Mann verheiratet zu werden, und sie hat einfach das Haus verlassen und ist nach Tunis gezogen. Sie war selbstständig. Also die Quellen erzählen uns, dass sie einen sehr starken Willen hatte. Aber auch ihre Biografie zeigt uns, dass damals auch einiges möglich war, was heute nicht mehr vorstellbar ist.
Der islamische Theologe Ali Gandur gerät ins Schwärmen, wenn er von Aisha Manubiya erzählt, einer Heiligen des Sufi-Islam. Sie lebte im 13. Jahrhundert in Tunis. Gemäß der Hagiographien war der Vater der Sufi-Ikone Aisha Manubiya ein Koranlehrer, der früh die Begabung seiner Tochter erkannte. Da sie den Dialekt der Berber sprach, brachte er ihr Arabisch bei und unterrichtete sie im Koran. Später wurde Aisha Manubiya Schülerin des Gelehrten Ashadeli. Er lehrte sie unter anderem Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Religionen. Aus der Schülerin wurde alsbald eine Lehrerin, die in Debatten mit Ashadeli das Publikum begeistern konnte. Die tunesische Journalistin Safa Belriz schreibt:
Zu jener Zeit war es bereits ein beeindruckender Kraftakt, überhaupt eine solche Ausbildung zu durchlaufen, aber eine aktive Tätigkeit als Islamgelehrte war eine noch größere Leistung, zumal dieser Bereich seit jeher von Männern dominiert wurde.
Der Sufismus als eine spezielle Erscheinungsform des Islam kennt viele kulturelle Schattierungen. Heißt, der spirituelle Weg zu Gott kann unterschiedlich sein, von Gemeinschaft zu Gemeinschaft etwa, aber eins haben alle Sufi-Frauen und Sufi-Männer gemeinsam, so Ali Gandur.
Die Betonung der Gottes- und Prophetenliebe, also die Zentralität der Gottesliebe, spielt hier eine große Rolle. Oder die Betonung der spirituellen Seite des Glaubens oder die Läuterung des Selbst, indem man zum Beispiel die Liebe Gottes oder die Güte Gottes kanalisiert, indem man quasi als eine Hand Gottes agiert, indem man gütig zu den anderen Geschöpfen handelt, um sein eigenes Selbst zu läutern.
Für Aisha Manubiya war Shadeli nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein Fürsprecher der Sufi-Frauen. In einer männerdominierten Welt setzte er sich für die Gleichberechtigung ein. Denn Ashadeli war ein Anhänger der Sufi-Schule des weltbekannten Mystikers und Dichters Ibn Arabi. Auch der vertrat ein anderes Frauenbild als viele der Großmeister im 12. und 13. Jahrhundert. Für Ibn Arabi enthüllt die Frau das Geheimnis des barmherzigen Gottes. Er glaubte, durch das Weibliche Gott eher zu erkennen ist als über den Mann. Für Frauen wie für Männer gilt, Sufismus meint nicht Innerlichkeit, sondern gesellschaftliches Engagement, betont Ali Gandour.
Die Methode oder der Weg von Ashadri war eher ein aktiver Weg. Das heißt, man beteiligt sich an der Gesellschaft, man versucht etwas in der Gesellschaft zu verändern, man sucht die Begegnung mit den Menschen, den Kontakt mit den Menschen. Aisha al-Manubiya hat auch versucht, im Laufe ihres Lebens auch vielen Menschen zu helfen und vielen Bedürftigen zu helfen. Und das gehört auch zu der Lehre von Ash-Shadili. Das heißt, man führt nicht nur ein rein kontemplatives Leben, sondern man ist auch aktiv in der Gesellschaft.
In der urbanen Gesellschaft des 13. Jahrhunderts habe Religion nicht alles bestimmt, sagt der Theologe. Die Macht der Rechtsgelehrten sei beschränkt gewesen. Auf dem spirituellen Weg zu Gott durchläuft man als Sufi mehrere geistige Stufen, schrieb die verstorbene Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel. Dazu gehöre unter anderem Reue, Konzentration, Gottvertrauen, Geduld und Dankbarkeit. Nach der mystischen Tradition ging auch Aisha Manubiya diesen Weg. Man gab ihr unter anderem den Titel »Die Geliebte Gottes«. Solche Ehrentitel bekommen in der Sufi-Welt in der Regel nur die Männer. Manubiya erhielt ihn nicht nur, weil sie sozial engagiert war und den Armen half, sagte Theologe Ali Gandour, sondern weil sie auch hohe Stufen in der Spiritualität und in der Gotteserkenntnis erreicht hätte.
Später hat sie Räume betreten, die eigentlich nur für Männer zugänglich waren, wie zum Beispiel manche Moscheen oder dass sie eine gewisse Nähe zu den Herrschern hatte. Sie hatte auch die Gunst der damaligen Herrscher gehabt und auch von zahlreichen Rechtsgelehrten wurde sie gelobt. Sie hat mehrmals öffentlich gepredigt, auch in Moscheen, zog durch die Stadt und rief die Menschen zu Reue und zu Gott. Auch was interessant ist, ihr Lehrer Ash-Shadili bezeichnet sie als Imamin der Männer. Also als eine Person, die auch Männer führt und führen kann. Sie wird auch als Pol bezeichnet auf Arabisch Qut. Das ist die höchste spirituelle Stufe, die man überhaupt erreichen kann.
In Tunis wurde Aisha Manubiya mit den Jahren zu einem gern gesehenen Gast in den Kreisen der Sufi-Gelehrten und Herrschenden, heißt es in den Hagiographien. Selbstbewusst soll sie aufgetreten sein und mit Männern über religiöse Fragen diskutiert haben. Und da sie die höchste Stufe in der Sufi-Welt erreicht hatte, wurde sie zu einer spirituellen Persönlichkeit. Nach ihrem Tod wurde ihre Grabstätte zu einem Wallfahrtsort. Zwischenzeitlich musste allerdings ihr Schrein restauriert werden, da radikale Salafisten 2012 ihn zerstört hatten. Der tunesische Historiker Lotfi Issa schreibt dazu:
Der Schrein ist von einzigartiger Bedeutung für viele Tunesier, die Aisha Manubiya, eine Mutterfigur ihrer Anhänger, als eine der vier Heiligen betrachten, von denen angenommen wird, dass sie die Stadt Tunis überwachen und bewachen.
Für den Theologen Ali Gandour, der seine Doktorarbeit über islamische Mystik schrieb, gehört Aisha Manubiya in der islamischen Blütezeit zwischen dem 7. und 14. Jahrhundert zu den wenigen Sufi-Frauen, die sich in der Männerwelt einen Namen machten. Und Gandour fügt an:
Im Sufitum spielt die Überwindung der Dualität eine große Rolle. Deswegen sind diese Scheinunterschiede zwischen Mann und Frau eigentlich in Gott aufgelöst, in den sufischen Lehren. Wir haben auch einen Gelehrten, Ibn al-Arabi, der sogar so weit gegangen ist, dass er die Position vertrat, dass eigentlich alles, was im Sein ist, weiblich ist und dass die Männlichkeit oder das Männliche im Sein eine Illusion ist.
Student Akto Prag war das über die Sufi-Ikone Aisha Manoubia, die im 13. Jahrhundert in Tunesien lebte. Katecheten und Religionslehrer müssen sich immer wieder fragen, wie sie Kindern und Jugendlichen die Bibel und die Religion verständlich machen. Viele versuchen es mit dem sogenannten lebensweltlichen Ansatz. Was hat diese und jene Geschichte aus der Bibel mit dem heutigen Alltag zu tun, wird da zum Beispiel gefragt. Meinem Kollegen Gerald Beiroth geht das manchmal zu weit, wie er in seiner Glosse formuliert.
Neulich habe ich mich mit meiner Freundin Valentina zum Kaffee getroffen. Valentina ist Pfarrerin oder Pastorin, wie man in Norddeutschland sagt, wo sie lebt, und sie erzählte mir freudestrahlend, dass sie mit den Konfirmanden die 10 Gebote durchnimmt. Das Gebot, du sollst nicht töten, erklärt sie ihnen anhand von übler Nachrede. Per Handy gemobbt werden oder im sozialen Netz gemobbt werden, das entspreche doch der Lebenswelt der Jugendlichen. Lebenswelt hin, Lebenswelt her, sagte ich, entspricht es denn auch der Bibel? Bei Du sollst nicht töten geht es ganz sicher nicht um Rufmord, auch wenn Rufmord ein Problem sei und man sicher anderswo in der Bibel etwas dazu finden könne. Valentina hielt dagegen, geht es wohl. Wer falsche Gerüchte in Umlauf bringt, der tötet gesellschaftlich. Manchmal komme ich mir etwas besserwisserisch vor. In diesem Fall habe ich gesagt, dass sie es eher mit dem Gebot vom falschen Zeugnis wieder den Nächsten versuchen solle und nicht mit dem Tötungsverbot. Weil echt töten und gesellschaftlich töten etwas anderes sind und wer Sahne schlägt, mache sich auch nicht der Körperverletzung schuldig. Ob ich Mobbing ernsthaft mit Kaffee und Kuchen vergleichen wolle, fragte Valentina pikiert zurück und mir fiel auf, dass das Gespräch aus dem Ruder lief. Natürlich will ich Mobbing nicht mit Kaffee und Kuchen vergleichen, lenkte ich ein. Und dann ab. Dieser Kaffee und dieser Kuchen seien aber ausgesprochen gut, wie denn Valentina auf dieses schöne Café gekommen sei. Valentina biss in den Mondkuchen, trank einen Schluck Kaffee und ich atmete schon innerlich auf und dachte, du sollst nicht töten, sei endlich vom Tisch. Doch jetzt ließ Valentina nicht locker. Zum Glück, sagte sie, lebten die Konfirmanden nicht in einer Lebenswelt, wo Töten zum Alltag gehört. Ja, zum Glück, da hast du recht, sagte ich. Aber meinst du wirklich, dass die Konfirmanden nur verstehen, was sie aus ihrem Alltag kennen? Irgendwann würden sie doch mal Nachrichten hören oder lesen, und Töten komme schließlich auch in jedem Krimi vor. Dummerweise sagte ich auch noch, es sei infantilisierend anzunehmen, dass Konfirmanden nicht wissen, was Töten ist. Aber es sind doch Infanten, sagte Valentina, und ich dachte, es gehe bei der Konfirmation ums Erwachsenwerden. Das sei graue Theorie, sagte Valentina, es gehe bei der Konfirmation um die Geschenke und von welchem Planeten ich denn komme. Vielleicht bin ich wirklich von einem anderen Planeten, vielleicht bin ich ein gottverdammter Bildungsbürger, aber ich frage mich, was das für eine Kirche ist, die nur noch dann von ihren Inhalten spricht, wenn sie in die Lebenswelt des Gegenübers passen und die an Äpfeln so lange schnippelt, bis sie aussehen wie kleine Birnen. Wo wir schon bei Äpfeln und Birnen sind, meine eigenen Vergleiche schnitten im Nachhinein auch nicht so ganz dolle ab. Rufmord verhält sich nicht zu Mord wie Sahne schlagen zu Körperverletzung. Es ist ja gut, dass Valentina mit den Konfirmanden über Mobbing-Erfahrungen spricht. Mein Einwurf mit dem Sahneschlagen war möglicherweise ein kleines bisschen polemisch und ein ganz klein bisschen unpassend. Passiert mir manchmal, wenn ich mich ärgere. Ob irgendein biblisches Gebot hinkende Vergleiche verbietet, ich weiß es jetzt nicht, aber ich werde das beim nächsten Kaffee trinken dringend vermeiden.
Eine Glosse von Gerald Beiroth. Und das war Tag für Tag am Dienstag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Tag für Tag gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.